Hallo, ganz herzlich willkommen zur vorletzten Session in 2025. Börse at Home, wie immer jeden Montag, 30 Minuten. Heute mit einem Gast, den ich sehr, sehr spannend finde, weil er definitiv neutral ist. Ich behaupte immer, ich behaupte, falsches Wort, ich sage immer, ich sei neutral, bin ich auch. Ich bin nicht von einer Bank, die was verkauft, aber immerhin doch auch von einem Unternehmen aus der Finanzindustrie. Aber Nils Nauhauser, unser heutiger Gast von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, er ist es wirklich. Und wir sprechen heute über das für viele sehr, sehr relevante Thema ETFs für die Altersvorsorge, weil wir sind ja alle, viele von sind der Ansicht, und ich bin es auch, dass es wirklich ein durchgreifender Wandel ist in dem Thema, eine Chance, aber es gibt natürlich auch Kehrseiten von dem Ganzen. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Edda, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Nils Nauhauser. Ich leite die Abteilung Altersvorsorge, Bankenkredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und bin dort seit 2004 beschäftigt, also bald seit 22 Jahren. Und ja, mein Aufgabenbereich ist hier die Interessenvertretung, Information. Ich habe ein kleines Team an Beratungskräften, womit wir die Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen, auch in Sachen Geldanlage und Altersvorsorge. Und ja, ich freue mich, Verbraucherinteressen auch in der Politik zu vertreten. Aber heute geht es um Information und um das Thema Anlegen mit ETFs.
Fangen wir doch direkt mal mit an, aber vorweg, weil für jeden ist es ja immer so ein bisschen anders. Wie definiert ihr ETFs? Wie grenzt ihr das Universum ab? Über was sprechen wir heute?
Ja, also ich erkläre es in unseren Online-Seminaren so immer, gut, jeder ETF, da steht das Wort F für Fonds drin, ne? Also es ist ein Investmentfonds, das heißt, es gibt erstmal ein Sondervermögen, das ist getrennt von dem Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ET, Exchange Traded, ist halt börsengehandelt. Aber es gibt sehr viele börsengehandelte Fonds, zum Beispiel gibt es auch offene Immobilienfonds, die man an der Börse kaufen kann. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch ist der ETF wird der gleichgesetzt mit dem börsengehandelten Indexfonds. Und dann auch meistens mit den börsengehandelten Aktienindexfonds. Es gibt eben auch Anleihen-ETFs, es gibt Aktien-ETFs. Und ich denke, die meisten, wenn sie über ETFs schreiben und auch sprechen, dann meinen sie Aktien-ETFs, die sich auf den Aktienindex für den MSCI World beziehen.
Ja,
Also
das
im
habe ich.
Folgenden, genau, ETFs, Aktienindexfonds.
Ja, wobei ich finde, das ist auch ein recht wichtiger Punkt, weil das kommt mir auch oft unter. Du sagst ETF und jeder denkt Aktie, aber eigentlich gibt es ja so viele ETFs, wie es auch Anlageklassen gibt und Nischen, in die man investieren kann. Also auf eigentlich jede Assetklasse gibt es das auch. Aber wir sprechen heute im Wesentlichen über die Aktien-ETFs, weil die ja sozusagen der Hebel sind für neue Chancen in der Altersvorsorge, weg von dem klassischen Versicherungsprodukt. Deswegen direkt die Frage: Was taugen sie wirklich? Was können sie wirklich?
Naja, also es ist ein Vehikel, ne? Nichts mehr, nicht weniger. Es ist eine Verpackung, mit der der Anleger und die Anlegerin in Aktien investieren können. Und wir wissen eben auch aus der Kapitalmarktforschung, dass die Anlageklasse Aktien langfristig die Anlageklasse ist mit den höchsten Renditen. Also seit 1900 ist die reale Rendite nach Inflation 5,1%. Das ist also deutlich höher als Anleihen, also langfristige Staatsanleihen, etwa 3 Prozentpunkte mehr als langfristige Staatsanleihen. Etwa 4 Prozentpunkte mehr als kurzfristige Staatsanleihen. Ja, und danach reihen sich halt so ein bisschen ein, die Wohnimmobilien, und dann irgendwann hinten auch das Gold, das in den letzten Jahren zwar sehr gut gelaufen ist, aber im historischen Schnitt, da längst nicht mit den Aktien, auch mithalten kann. So, und diese ETFs, lassen es halt zu, in diese Anlageklasse Aktien zu investieren und, mit zwei Vorteilen. Der Börsenhandel macht es billig im Einkauf, man muss keinen Ausgabeaufschlag bezahlen. Ne? Beim üblichen Fonds, bei der Hausbank oder so, hat man 5% Ausgabeaufschlag bezahlen müssen. Das fällt hier weg. Stattdessen eine Orderprovision oder wenn man es über Neobroker kauft, sogar nur eine ganz kleine Geldbriefspanne. Also, das ist ein Bruchteil der sonst üblichen Einstandskosten. Und der zweite Vorteil ist diese Anlagestrategie Index Investment. Auch dafür gibt es eine super Evidenz in der Kapitalmarktforschung. Funktioniert sehr gut, kaufen und liegen lassen. Also breit gestreut. John Bogle hat das auf den Punkt gebracht mit dem Spruch: Suche nicht nach der Nadel im Heuhaufen, kaufe die ganzen Heuhaufen. Und mit einem ETF investiert man halt nicht in Einzelaktien, nicht in einzelne Nadeln, sondern kauft sozusagen oder kann alle Aktien kaufen und das funktioniert eben sehr gut mit den ETFs, die so einen Aktienindex wie MSCI World oder noch besser All Country World Index abbilden, wo man eben diesen gesamten Aktienmarkt abbildet. Und alle anderen ETFs würde ich auch ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also wir empfehlen eben nur die, und das sind die Minderzahl an ETFs, die tatsächlich diese Investment in den Heuhaufen, also in den All Country World Index, FTSE All World Index oder ähnliche weltweite Aktienindizes ermöglichen.
Inwieweit schließt ihr neue Formen wie Active ETFs, die ja nochmal so eine andere Komponente drin haben, also eine Strategie, die dahinter steht? Da gibt es auch ein ganzes Universum inzwischen, aber dennoch vielleicht weltweit gestreut sind. Inwieweit schließt ihr die mit ein in diese Überlegung?
Also ich würde es nicht als erste Wahl nehmen. Es gibt halt keine gute Evidenz dafür, dass eine Aktivstrategie, welche auch immer man wählt, langfristig für eine Outperformance sorgt. Ich würde so ein bisschen diese Faktor-ETFs, da würde ich so ein paar Faktoren rausnehmen. Beispielsweise gibt es so einen Size-Effekt, ne, oder Quality. Und da mag es historisch Mittelphasen gegeben haben, wo so ein aktives Element den passiven Index geschlagen hat. Also da verwehre ich mich nicht dagegen. Ne? In dem Ratgeber, in dem Buch, was ich dazu geschrieben habe, da habe ich auch eben gesagt, gut, diese Faktor-ETFs kann man machen. Muss man sich aber ein bisschen eingraben, weil es gibt sehr, sehr viele Faktoren und die allermeisten funktionieren auch nicht gut. Und deswegen würde ich da sagen, kann man machen, aber wichtiger ist die Anlagestrategie, nämlich ein Kaufen und Liegen lassen, dass man eben nicht jetzt, wo alle über eine Tech-Blase reden, sagt, oh, jetzt gehe ich mal raus vielleicht aus USA oder raus aus den Tech-Werten oder überhaupt raus aus dem Aktienmarkt und kauft dann später günstig nach. Mit so einer Anlagestrategie, also mit diesem aktiven Timing oder aktiver Selektion von einzelnen Märkten oder Faktoren, wird man eben wahrscheinlich nicht diese 5,1% real erreichen, die es im historischen Mittel gab, oder die 7,5% nominal, die der MSCI World in Euro seit 1970 etwa gebracht hat. Da diese ganzen Indexrenditen erreicht man eben nur durch eine simple Kaufen- und Liegenlassen-Anlagestrategie. Und das ist das Gute für den Anlegerinnen und die Anleger. Es kann sehr einfach gehen. Man muss sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Man muss nicht die Börsennachrichten jeden Tag verfolgen. Die Idee ist einfach, in allen Aktien beteiligt zu sein weltweit und das liegen zu lassen.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe ja Spaß an so Themen-ETFs und so Strategie-ETFs, aber ordne die tatsächlich auch dem taktischen Investieren zu, weil so Size-Effekte funktionieren, aber man muss dann ja auch noch die Konjunktur-Time nebenher. Also dein Votum, euer Votum, prognosefreies Investieren, ja, und das so breit gestreut wie nur möglich, also genau, auch nicht nur USA. Wie gehe ich dann, was empfiehlt ihr, wie ich vorgehe? Wie kann ich das umsetzen in die Praxis, wenn ich das schon mal jetzt so machen möchte?
Ja, also ich sage immer, bevor man in die Umsetzung geht, vielleicht noch so ein paar Sachen immer abklären. Also dann, die sollte man halt auch denken. So gut, wenn man jetzt eine Vermögensanlagestrategie definiert, hat man, sag mal, das ist eine super Strategie und dann läuft man bei Rot über die Ampel, muss einen Haftpflichtschaden ersetzen und die ganze Anlagestrategie ist im Eimer, weil man das aus eigenen Mitteln bezahlen muss. Das heißt, ich schiebe es ein bisschen vorweg, die meisten denken da sowieso dran, aber es gehört so ein bisschen dazu, ein bisschen abzuhaken. Bin ich vernünftig abgesichert? Habe ich die Versicherung, die ich brauche? Weil natürlich eine Versicherung immer vor diesen finanziellen Folgen eines Risikoereignisses schützt. Also auch das Vermögen davor schützt, verwertet werden zu müssen für einen Bedarf, den man sonst nicht auf dem Schirm hatte, für ein Risikoeintritt. Mhm. Also Risiken absichern, das ist so eine Sache, wo man überlegen muss. Dann so eine zweite Sache ist, hat man eine Notreserve, eine Rücklage, wenn irgendwas kaputt ist, am Dach vielleicht was renoviert werden muss oder die Heizung im Eigenheim ausgetauscht werden muss oder Auto und so weiter, sodass man diesen kurzfristigen Mittelbedarf relativ sicher anlegen kann und verfügbar hat. Das ist auch jetzt nichts, wo ich in ETFs spekulieren will. Und dann noch die Frage, gibt es noch Kredite, die man vielleicht abzahlen kann und sollte? Und da gibt es natürlich Ratenkredite, Konsumentenkredite, die sind teuer, zahlt man gerne mal 6-7%. Und fürs Eigenheim kommt es ein bisschen drauf an, wann man den Kreditvertrag abgeschlossen hat. Wenn man da jetzt noch ein Darlehen hat, das 1% Zinsen kostet, würde ich jetzt sagen, das muss nicht unbedingt so schnell zurückgezahlt werden. Aber wenn es 4-5% kostet, würde ich immer sagen, überlegt nochmal, ob man nicht da mal einen Tilgungstopo einschaltet, bevor man hier in riskantere Wertpapiere investiert. Also die Sachen erst abchecken. Und dann ist letztendlich für die Anlagestrategie mit ETFs, also mit quasi auch die Aktienquote, letztendlich entscheidend, wie viel Wertschwankungen möchte man denn eigentlich tragen. Da hilft nur der Blick in die Vergangenheit. Die Zukunft können wir ja nicht vorhersehen. Aber in der Vergangenheit war es eben so, selbst wenn man breit gestreut hat, musste man so einen Kursverlust von so Max Drawdown, sagt man dazu, also das ist die Talsohle, ne, von der Spitze bis zum tiefsten Punkt. Max Drawdown musste man von gut 50% musste man hinlegen in der Vergangenheit. Das war beim Dotcom-Crash so und war auch bei der Finanzkrise so. Das heißt, wenn man so eine Anlagestrategie mit ETFs aufbaut, muss man erstmal definieren, okay, was habe ich hier? 50.000 Euro, vielleicht 10.000 Euro Cash, vielleicht nochmal 10.000 Euro fürs PKW oder Mobil und so weiter. Dann habe ich 30.000, die ich 5 Jahre aufwärts nicht brauche, dann würde ich sagen, können ETFs eine Option sein. Und dann muss ich für diese 30.000 definieren, halte ich da so ein Aktienrisiko aus von 50%. Ja? Also wenn die 30.000 sich halbieren, halte ich es aus, dann kann ich in Aktien gehen. Wenn ich das nicht aushalte, muss ich natürlich ein bisschen mischen und auch vielleicht sichere Anlagen beifügen.
Ja, ich bin der Ansicht, dass es sehr schwer ist, das in der Theorie sich anzugucken. Also wenn ich jetzt da neu bin und fange damit an und gucke mir an, oh, der ist ja im März 2020, sind ja alle irgendwie diese 40% runter, Nasdaq noch viel mehr. Und dann glaube ich, dass alle Neulinge erstmal einen Schreck kriegen. Und ich glaube tatsächlich, dass man das ausprobieren muss. Also so vielleicht dann mit einer kleinen Summe mal gucken, wie sich das wirklich anfühlt in der Realität. Aber das nur am Rande. An alle, die jetzt hier Fragen stellen, also wenn die Fragen direkt dazugehören, beantworten wir sie gleich und alles, was ein bisschen komplexer ist, kommt dann im Nachgang, also am Schluss von dieser Session. Es ist eine Frage, die gehört dazu. Kannst du bitte die ETFs nochmal sagen, die du genannt hast?
Also ETF, die einen weltweiten Aktienindex abbilden. Idealerweise der All Country World Index, der ACWI, den gibt es auch mit einem Kürzel noch hinten dran. IMI steht für Investable Market Index. Das ist sozusagen, ACWI steht für Schwellenländer und Industrieländer. Und das IMI steht für Investable Market Index. Da sind dann auch die kleineren Unternehmen drin. Also ACWI ist ein guter Index oder der FTSE All World ist ein guter Index. Und da gibt es von Solactive, das ist ein deutscher Indexanbieter, auch noch einen. Der heißt dann Solactive GBS Global Markets. Und das sind so, also die Idee ist möglich, Industrie- und Schwellenländer weltweit in einem Portfolio zu haben.
Was hältst du von dem ACWI-IMI? Also in dem ja jetzt gut, in dem Index zumindest 9.000 Aktien sind, das ist ja so der breiteste.
Genau, das ist so, ja, das ist das, der größte Heuhaufen, den man im Moment als ETF kaufen kann. Absolut richtig, genau.
Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Es ist vollkommen egal eigentlich, welcher Indexanbieter dahinter steht bei einem Index, der getrackt wird. Einen kleinen Blick in die Industrie. Die Anbieter von den ETFs zahlen Lizenzkosten für die Abbildung des Index und jemand wie MSCI ist teurer als Solactive. Deswegen haben alle günstigeren ETFs oder so, nicht alle, aber in der Regel günstigere ETFs auch einen nicht so bekannten Indexanbieter, weil sie dann einfach auch niedrigere Gebühren haben. Das nur am Rande. So, aber jetzt habe ich, mal gucken, nee, es ist jetzt keine Frage mehr dazu, die da reinpasst. Wir waren bei den, wie man rankommt. Also du hast einen Plan aufgestellt und jetzt sage ich, ich kann es ertragen und nehme dann das, was ich investieren will, in den Aktienmarkt, synonym jetzt ETF, was mache ich?
Ja, also man braucht ein Depot, klar, weil das ist ein Wertpapier, das geht nicht auf ein Konto, das heißt, du musst ein Depot eröffnen. Kann man bei einer Sparkasse vor Ort machen, kann man bei einer Volksbank vor Ort machen, ist dann in aller Regel ein bisschen teurer, wie wenn man das bei einer Direktbank macht. So, und dann ist das Depot eröffnet. Das geht sogar auch von zu Hause aus, muss noch nicht mal postident, geht mit einer, wenn Personalausweis hat, mit einer E-Funktion, dann geht das relativ fix. So, dann brauche ich das Depot und dann ist das Einfachste tatsächlich, ich suche mir vorher die Wertpapierkennnummer des ETF aus und dann gehe ich in den Broker, logge mich da rein, gebe die Wertpapierkennnummer ein und kaufe den. So einfach geht's. Also ich würde so diesen Weg, am Mittwoch haben wir auch nochmal so ein Seminar Schritt für Schritt zum ETF bei der Verbraucherzentrale. Da zeige ich dann, wie die Broker einen so ablenken, was man alles noch an anderen Fonds und ETFs präsentiert bekommt, wenn man da sucht. Deswegen, das kürze ich ab. Besser, man hat die Wertpapierkennnummer mal im Vorfeld schon in Erfahrung gebracht. Dazu helfen natürlich auch Vergleichsportale, hilft die Stiftung Warentest Finanzen. Die haben auch so eine Tabelle mit entsprechenden ETFs. Genau, und dann gibt man diese Wertpapiernummer da ein und dann kann man den entweder kaufen, einmalig oder als Sparplan anlegen.
Ja, ich finde das ein total wichtiger Hinweis. Bitte nicht die Suchen der Banken benutzen, weil ich habe da so zum Beispiel, sehe ich häufig, wenn ich das tue, dass selbst bei sehr günstigen Online-Brokern, wenn da noch ein großes Mutterhaus da hinten dran ist, dann stehen deren ETFs immer oben, wenn ich deren Suche benutze. Also das ist wirklich ein super Tipp. Vorher raussuchen, welchen ich haben will und dann da hingehen. Und wer tiefer in den Handel rein will, morgen Abend 19 Uhr bin ich dran in Zusammenarbeit mit der ING und das mache ich aber auch neutral, wie man sowas geschickt kauft. Aber also ist das eine und hier passt eine Frage von Göckben dazu. Okay, das war die Einmalanlage. Sie fragt aber nach Sparplänen. Was hältst du für sinnvoller?
Naja, was ist sinnvoller? Mein Gehalt kriege ich monatlich. Wenn ich monatlich dann investieren will, mache ich natürlich einen Sparplan. Dann habe ich sozusagen monatlich automatisch investiert. Wenn ich eine Erbschaft erhalte oder weiß ich, ein 13. Gehalt im Dezember anlegen möchte, dann mache ich das in Form von einer Einmalanlage. Also beides ist möglich. Dass je nachdem wieder Mittel reinkommen. Und die beste Zeitpunkt zum Investieren ist im Grunde immer früh und sofort, weil langfristig, also von Tag zu Tag, die Chancen, dass morgen die Aktienkurse höher stehen als heute, sind immer etwas größer als 50-50. Weil der langfristige Trend ist eben der, dass die Aktienmärkte steigen und wir wissen aber nicht, wann sie fallen. Deswegen ist es immer besser, früher als später zu investieren. Also so wie der Bedarf da ist. Also man kann jetzt nicht sagen, also Cost-Average-Effekt ist Quatsch, ist nicht relevant für die Anlage. Also besser einmal Anlage, dann, wenn das Geld da ist und wenn es monatlich reinkommt, dann den Sparplan machen.
Na, ich halte den Cost-Average-Effekt auch für einen der größten Mythen in der
Ja.
Geldanlage. Er wird immer wieder aufgewärmt und ich, aber ist halt so. Also
Blenden wir
taugt
mal aus, das ist
nichts,
irrelevant. Es
lassen
gibt
wir
gute
weg,
Gründe
ja.
für den Sparplan, aber der Cost-Average-Effekt ist kein guter Grund.
Ja, Nachteil beim Sparplan möchte ich gerne ergänzen, muss ich jetzt hier, weil ich ja hier bei der Börse stehe. Die Ausführung ist totale Blackbox. Also man weiß nie, wann der Anbieter es wo ausführt. Und das kann natürlich auch, also es sind versteckte Kosten, die da einfach drinstecken. Okay, Instrumente haben wir. Jetzt gibt es inzwischen, als es mit den ETFs losging, April 2000, ich war auch schon dabei. Und da hatten wir am Anfang. Ich ging mit zwei Produkten los. Dann hatten wir die ersten 10 Jahre echt Plain Vanilla, nenne ich das, also so ganz Standardprodukte. Inzwischen ist diese Welt ja sehr, sehr komplex geworden. Also von 2 auf 2600, inklusive ETCs und ETNs, die es ja auch noch gibt. Jetzt auch Anbieter sind inzwischen auch ein paar Dutzend. Frage an dich: Wie finde ich einen fairen ETF?
Ja, den Index. Wie ich, ne? Also man sucht sich erst den Index raus, All Country World Index, FTSE All World oder von Solactive den Index und dann sucht man aus, welcher ETF trackt diesen Index ohne irgendeinen Schnickschnack dahinter, also ohne ein SRI oder ein ESG dahinter, wo dann irgendwie so ein ETF grün angestrichen wird mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsfiltern draufgesetzt. Da bin ich nicht so ein Freund davon. Kann man machen, aber da ist die Gefahr des Greenwashings immer sehr groß. Also dieser ETF und dann ist die Entscheidung, nehme ich einen ausschüttenden oder nehme ich einen thesaurierenden. Ist auch wieder die Frage, wie der Bedarf ist. Ne? Beim Thesaurieren, da muss ich mir nichts kümmern. Also die 3,50 €, die dann vielleicht bei einem Sparplan nach einem Jahr vielleicht mal als Erträge zustande kommen oder 20 € muss ich nicht selber wieder anlegen, wird automatisch wieder angelegt. Ist bequemer, sieht auch langfristig im Depot ein bisschen schöner aus, weil so ein ETF natürlich besser läuft als ein ausschüttender ETF. Ne? Weil langfristig ist ja ein großer Teil des Wertzuwachses, kommt ja durch die Erträge. Dann in den Thesaurierenden dann quasi den Kurs schon zugeschlagen werden. Und auch möglichst keine Währungsabsicherung, also kein Hedge, was dahinter steht, weil die Kosten der Währungsabsicherung lohnt sich nicht für so einen langfristigen Anlagezeitraum. Und dann war's das. Kauft man ETF als Sparplan oder einmalig und macht dann erstmal jahrelang nichts, auch wenn es kracht an den Märkten.
Kleine Ergänzung zu den Ausschüttenden. Bis 1.000 € pro Monat ist ja steuerfrei, macht dann schon Sinn, aber aus der eigenen Praxis hängt natürlich total davon ab, ob man noch Kapitalerträge sonst hat. Aber aus der eigenen Praxis weiß ich, selbst wenn ich, weiß nicht, da muss man auch hinterher sein, dann die muss man auch anlegen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann kann es sein, dass man durch den Verlust an investiertem Geld einfach diese 1.000 € auch nicht mehr rausholt an Steuerersparnis. Oder wie siehst du das?
Ja, also das klar, das sind jetzt so die Feinheiten. Also es gibt natürlich die Steuerfüchse, die dann optimieren wollen hier und da, das ist auch gut so. Und dann muss man natürlich dann, klar, muss man sich bewusst sein, das ist ein 1.000 € Sparer-Pauschbetrag und dann kann man der Bank diesen Freistellungsauftrag erteilen. Und klar, wenn man jetzt anfängt mit so einem ETF-Sparplan, dann reicht dieser Sparer-Pauschbetrag von 1.000 € eine ganze Weile raus. Wenn man sonst kein Vermögen hat, Zinserträge oder sonst irgendwie, dann kann man da erstmal ein ETF-Depot mit Aktien-ETFs aufbauen von etwa 70.000 Euro. Bei 70.000 Euro aktuelle Dividendenerträge von 2% unterstellt, so grob kommt das hin, würde man 1.400 Euro Dividendenerträge haben. Und dann gibt es noch die Teilfreistellung von 30%. Also 30% dieser Dividendenerträge sind ja steuerfrei. Und dann landet man unterm Strich bei knapp 1.000 Euro an Erträgen. Und die wären dann über den Sparerpauschbetrag quasi steuerfrei vereinnahmbar. Wenn man jetzt noch anfängt und sagt, ich habe erst 20.000 Euro, dann komme ich natürlich mit meinen Erträgen nicht in diesen Sparerpauschbetrag. Dann kann ich Folgendes machen, ich, der kleine Steuerfuchs, der wirklich sagt, jedes Jahr will ich das ausnutzen, dann verkaufe ich ETFs in dem Umfang, um den Sparerpauschbetrag auszunutzen. Da auch wieder 1.400 Euro kann man, ne, Kursgewinn realisieren, weil 30% sind ja wiederum teilfreigestellt. Und dann kann ich diese 1.000 Euro Sparerpauschbetrag ausnutzen. Kann man alles machen? Ja, ist eine Frage, wie man es haben will. Also wenn man es optimieren will, muss man sagen, klar, es ist besser, die 1.000 Euro jedes Jahr irgendwie mitzunehmen.
Super Tipp, werde ich auch in mein Repertoire aufnehmen, einfach ETFs verkaufen, statt Ausschüttende zu nehmen und sich rumquälen mit dem Wiederanlegen.
Das, ja, bei einem Broker, wo das günstig ist, kann man es machen. Wenn man jetzt dafür dann 20 Euro zahlt für den Kauf und Verkauf, weiß ich nicht, kann sich rechnen, aber bei einem so einem Neo-Broker wird sich das lohnen. Es ist nicht ganz einfach manchmal, wenn man einen Sparplan gemacht hat. Da muss man jetzt noch sagen, Sparplan wird nämlich nach FIFO verkauft. Das heißt, die zuerst angeschafften Anteile werden dann zuerst verkauft. Und wenn ich so einen Sparplan 5 Jahre laufen habe, ich weiß dann nicht, im Dezember muss ich jetzt 6 Anteile verkaufen oder 8. Wie hoch ist denn dann der Kursgewinn? Da wäre es dann gut, wenn die Banken ein bisschen helfen, diese Steuersimulation eine richtige zu veröffentlichen. Sonst wird es komplizierter bei so einem Sparplan. Aber genau, verkaufen das eine und dann im nächsten Moment wieder zurückkaufen und sagen, okay, ich bleibe ja in dem Heuhaufen investiert und dann verkaufe ich vielleicht den ACWI-IMI und kaufe dann vielleicht einen anderen gleichen FTSE All World oder so wieder zurück und habe dann quasi kein Timing mehr, sondern ich habe einfach umgeschichtet einmal, um diesen Sparerpauschbetrag auszuschöpfen.
Sehr gut. Die meisten, auch die Online-Banken, haben diese Steuersimulationen, die Neobroker meines Wissens nicht, zumindest da, wo ich ein Depot habe. Nur weil du gesagt hast mit den Kosten, dass das wichtig ist, dass sich das nicht lohnt. Also meiner Ansicht nach ist es ein einziger Szenario, ist das real, wenn ich sage, ich habe eine Einmalanlage und sonst nie wieder. Ansonsten sollte man ja immer auf die Kosten achten, weil auch hohe Ordergebühren fressen Rendite. Aber Frage, was es dann wirklich kostet. Hier sind noch ein paar Fragen dazu. Ah ja, was ich meinte mit versteckten Kosten bei den Sparplänen, da hat was damit zu tun, dass Handelsspannen da drauf sind und dass nicht alle Marktplätze gleich bepreisen. Also es gibt immer einen Leitmarkt und die anderen bepreisen dann nach dem Leitmarkt plus ihre Rendite da drauf. Also Börsenpreise sind auch ein flexibles Element. Wer das genau wissen will, da spreche ich morgen Abend intensiver drüber. Das ist jetzt so ein Handelsthema. Dann ist noch eine Frage von Matthias. Ach so, jetzt habe ich ohne, ich muss mich mit dieser Software noch anfreunden. Matthias möchte wissen, wann soll er denn den Sparplan ausführen? Hast du einen Tipp für den geeigneten Zeitpunkt?
Nee, habe ich nicht. Mir sind keine Daten, keine Studien bekannt, wonach der 1. oder 15. des Tages systematisch besser oder schlechter ist. Ich würde das auch bezweifeln, dass es die gibt. Also die Zeitkomponente ist, tendenziell ist es ja so, dass die Aktienkurse steigen. Das heißt, wenn man am 1. schon das Geld hat, würde ich auch am 1. investieren. Wenn das am 15. aufs Konto kommt, würde ich vielleicht am 15. investieren. Also das sind Kleinigkeiten. Pragmatisch, einfach so machen, wie es passt. Einen systematischen Vorteil gibt es nicht.
So, ich bin gerade am Antworten, was anderes. So, aber ich komme zurück. Wir waren ja bei der Auswahl. Jetzt hast du, bin ich dabei, ich weiß, in was ich investieren will. Ich habe mein Depot. Aber jetzt habe ich zum Beispiel, ich sage, ich will jetzt MSCI World Agri und dann habe ich auf einmal einen von Amundi und einen von Xtrackers. Was mache ich dann? Welchen?
Das sind alle okay. Man kann natürlich dann nochmal reingehen und sagen, ich gucke mir das ganz genau an. So, dann schaue ich mir auf einer Webseite die Performance jeweils an, kann das vielleicht in einen Chart darstellen auf Fondweb oder bei Stiftung Warentest, die haben auch so einen Fondfinder. Da muss ich das, kann ich das den Chart nebeneinander plotten, muss dann gucken, dass ich auch Ausschütten mit Ausschütten vergleiche oder Thesaurierend mit Thesaurierend. Und dann werde ich feststellen, boah, das ist vielleicht 0,1% Unterschied pro Jahr. Und dann ist es noch nicht mal so, dass der systematisch ist. Der kann in einem Jahr, kann es mal zugunsten des einen ETFs ausfallen, im nächsten Jahr zugunsten des anderen. Also da würde ich irgendwann 5 gerade sein lassen.
Okay. Gibt es irgendetwas, was ich in diesem Universum der ETFs beachten sollte, was vielleicht Anbieter tun, wo sie eher einen Vorteil haben und ich nicht so als Anlegerin?
Also, ich wüsste ich jetzt nichts Konkretes, aber man muss sich natürlich immer darüber im Klaren sein, dass man als Verbraucher hier einen Vertrag abschließt. So. Und das muss man sich auch mal klar machen. Das ist ein Verkaufsprospekt. Das ist die vertragliche Grundlage. Der Prospekt, den man da normalerweise wegklickt, wo man sagt, ja, boah, will ich nicht lesen, das ist das Kleingedruckte. Da steht drin, was die Anbieter alles dürfen. So, ja. Und wenn der Index nicht mehr berechnet wird, darf er dieses tun. Er darf auch den Fonds auflösen. Er darf auch das Domizil verlagern von Land A in Land B und so weiter. Und das muss mir einfach bewusst sein, ne? Dass man hier jetzt einen ETF gekauft hat. Aber die rechtliche Grundlage ist der Verkaufsprospekt. Und ja, wir haben das alle nicht im Blick, wie die Anbieter ihre Geschäftspolitik in den nächsten Jahren gestalten. Ne? Deswegen aber bei diesen großen ETFs, die ich jetzt nannte, mit den großen Indizes, die sind so schwer und da ist so viel Geld drin mittlerweile. Da würde ich jetzt sagen, ist die Sorge, dass der Anbieter sagt, ich schließe den, ich lege den zusammen, ich verlagere da das Fondsdomizil, das ist eher geringer. Aber ausschließen kann man es nicht. Ne? Wir wissen, diese Zollverhandlungen jetzt mit Trump zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann dieser kleine Vorteil, den Irland im Moment noch genießt, dass da so spezielleres, günstigeres Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen wurde zwischen Irland und USA, weswegen viele das Domizil Irland wählen und da etwas mehr Rendite auch den Anlegerinnen und Anlegern zahlen können. Es kann sein, dass das Zollhandelsabkommen geändert wird und dann ist plötzlich Luxemburg im Vorteil oder Irland ist nicht mehr im Vorteil. Und dann verlagert der Fondsanbieter das Domizil und mit einer Domizilverlagerung wird ein quasi Steuerereignis produziert. Das heißt, man wird zwischendurch ge dazu gezwungen, die Erträge zu realisieren, steuerpflichtig, und muss dann umschichten in einen anderen ETF. Oder selbst wenn er nicht ein anderer ETF ist, sondern nur das Domizil sich ändert, heißt das gibt es ein Steuerereignis. Also da kann man auch einzelne machen, dann kann man ein bisschen sagen, wenn es größere Beträge sind, ich kaufe nicht alle von Amundi, nicht alle von iShares, sondern ich gebe dann halt hier und da ein bisschen was diversifiziere also auch über Emittenten. Das kann man dann noch machen.
Ja, fühlt sich vielleicht auch einfach besser an. Manchmal macht man
Genau.
auch Sachen, die rein rational jetzt nicht unbedingt Bombe für die Rendite sind, aber sich einfach besser im Depot anfühlen. Wir lernen ja sehr gerne von den Fehlern anderer. Also auch die Frage hier an der Stelle, was kennst du so für Stolperfallen, die du schon gesehen hast? Worüber fallen Investorinnen und Investoren ganz gerne beim Investment in ETFs?
Ja, gibt's so eine ganze Reihe. Also vielleicht die zwei wichtigsten für die Do-it-yourself-Anleger und für die dann doch auf Beratung vertrauen. Manche setzen so eine ETF-Strategie ja dann mit einem Berater um und da muss man halt aufpassen. Ganz viel, was sich da Beratung nennt da draußen, ist keine Beratung, sondern sind nur Verkaufsgespräche. Also ist keine gute Idee meines Erachtens, zum nächsten Versicherungsvertreter zu sagen, jetzt habe ich was über ETFs und Aktienmarkt gehört. Können wir das irgendwie in der Altersvorsorge umsetzen? Weil dann wird letztendlich eine Rentenversicherung verkauft, die das Geld anschließend in ETFs investiert. Da zahle ich aber für die Rentenversicherung hohe Provisionen, Verwaltungskosten und habe praktisch den Vorteil des ETFs, der eigentlich da ist, ja, 0,1 bis 0,2% laufende Kosten pro Jahr, der ist dann weg. Weil dann habe ich hinterher einen Versicherungsmantel und habe dann Kosten von eher 1 bis 1,5% pro Jahr, was eben langfristig die Rendite erheblich schmälert. Auch wenn ich jetzt sogenannte Honorarvermittler zu Rate ziehe, muss man auch ein bisschen aufpassen. Die empfehlen dann ganz gerne auch eine Rentenversicherung, aber nicht wegen der Provision, sondern weil sie dann für den Abschluss der Rentenversicherung einen Geschäftsversorgungsvertrag machen und daraus eine Vermittlungsvergütungsvereinbarung ableiten. Das heißt, ein Honoraranspruch. Und heißt es, für diese Nettopolice, die ohne Provision kalkuliert ist, soll der Verbraucher dann, weiß nicht, 3.000 oder 7.000 Euro zahlen, ein Honorar, und dann sei das angeblich steuervorteilhafter, was nicht stimmt. Und ja, da würde ich einfach zu einer gut gesunden Portion Skepsis raten, wenn man diese Vermittler einschaltet. Das muss ich. Und Punkt zwei, wenn man es selber umsetzt, manchmal ist man sich selbst auch im Weg. Und was du vorhin sagtest, Edda, wie fühlt sich so ein Crash an? Diese Erfahrung kann man sich nicht anlesen. Das muss man durchmachen. Und da hilft es aber, sich vorher einfach zu informieren, sich im Klaren darüber zu sein. Es gibt einen Crash. Crash sind ganz normal, so wie auch neue Höchststände normal sind. Und da kann man sich dann historische Charts anschauen von MSCI World oder auch von Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run. Die Grafik ist auch in unserem ETF-Ratgeber der Verbraucherzentrale mit drin, wo man das sieht. Seit 1800 ist das ist der Aktienmarkt im Grunde so eine Zickzackkurve, die nach oben geht. So, das heißt, wenn es dann mal kracht, muss man halt einfach das Nervenkostüm besitzen und zu sagen, meist war ja nach 4 Jahren schon wieder das Schlimmste vorbei. Und klar, es kann auch mal 10 Jahre dauern, bis man dann wieder im grünen Bereich ist. Und das muss man einfach wissen. Und wenn man vor diesem Risiko, wenn einen dieses Risiko abschreckt, weil man sagt, ich bin jetzt schon 60, da will ich diese Risiken nicht mehr haben. Da sind ETFs immer auch die falsche Anlage. Da muss man sagen, da muss ich eher sicherheitsorientierte Anlagestrategien
nehmen. Ja, aber wenn ich jetzt 60 bin, ist bei mir ja auch nicht mehr so weit weg, dann habe ich wahrscheinlich noch 30 Jahre Anlagehorizont. Das sollte ich auf der anderen Seite bedenken. Und was mir da entgeht an Rendite, wenn ich dann einfach sage, oh, jetzt möchte ich keinen Crash mehr. Die wunderbaren Dividenden-Dreiecke von Christian Röhl, der jetzt inzwischen leider zu Scalable abgewandert ist, gibt es da aber immer noch. Das hilft auch ganz gut, finde ich. Und sowas kann man sich auch ausdrucken und an den Kühlschrank hängen. Und ab und zu mal reingucken. Statistisch gibt es Crashs alle 10 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn wir gerade über Altersvorsorge sprechen, uns einer erwischt, ist ja riesig. Also ja,
100%.
Kann man sich einfach mal mit anfreunden, da komme ich nicht drum rum.
Ich sage auch mal, freut euch doch über den Crash. Also wenn ihr jetzt jung seid und anfangt mit dem ETF-Sparplan, jeder Crash ist eine Möglichkeit, billig nachzukaufen. Von daher sage ich, habe keine Angst vor dem Crash, sondern umarmt es als Chance. So wie jetzt hier beim Winterschlussverkauf, kommt ja auch irgendwann, kann man ein bisschen günstiger einkaufen. Bei der Altersvorsorge ab 35 Jahren gab es keinen sicheren Zeitraum mehr in der Vergangenheit, wo man quasi mit Zinspapieren eine Anlagestrategie mit Aktien geschlagen hat. Also Aktienmärkte waren nach 35 Jahren im Sparplan immer rentabler als Zinspapiere. Selbst wenn am Ende dieses 35-Jahres-Zeitraums der Crash ist. Und so wie du auch vorher schon sagtest, Edda, ne, ich mit 60 gehe ich auch noch nicht in Rente, ich lebe ja dann noch 30 Jahre. Absolut richtig. Selbst wenn ich jetzt Angst habe vor einem Crash, und das machen manche Versicherungsvertreter, verkaufen ihre Produkte, ihre Indexpolicen, Höchststandssicherung und Teilkapitalgarantien und so weiter, mit der Angst vor dem Crash und reden dann den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein, ja, wenn du das selber umsetzt und mit 67 kommt der Crash und dann, ja, dann sage ich, okay, wen juckt's, weil ich brauche ja dann vielleicht eine Monatsrate oder ich gehe vielleicht ein Jahr später in Rente oder so. Man kann ja darauf reagieren. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich dieses ETF-Depot von, nehmen wir an, das sind dann 200.000 Euro, dann sofort mit 67 aufs Konto brauche. Brauche ich ja nicht, sondern ich kann ja dann auch einen Auszahlplan oder eine Entnahmestrategie da dran klatschen am Ende in der Auszahlphase, die dann dieses Risiko auch wieder managebar macht.
Da habe ich zwei Fragen genau zu dem Kontext. Die eine ist, ich weiß nicht, inwieweit du das eben schon beantwortet hast, ist nicht so mein Terrain. Was ist von den ETFs im Versicherungsmantel zu halten?
Ich halte nicht so viel davon. Erstens, dann, wenn der Versicherungsmantel gegen Provision verkauft wird, sowieso nicht, weil diese Versicherungsmäntel sind sehr, sehr teuer. Davon würde ich generell abraten. Dann gibt es ETF-Versicherungsmäntel, die ohne Provision, das sind die sogenannten Netto-Policen, auskommen. Die sind günstiger, gar keine Frage. Und das wird mit einem Steuervorteil verkauft. Aber wenn man den Steuervorteil mal genau durchrechnet, dann stellt man fest, der ist eigentlich gar nicht so groß. Zumindest dann nicht, wenn man die Einmalanlage wählt mit 67 und sagt, ich will dann einfach das Geld rausziehen und gucken, wie ich es anderweitig verwende. Weil dann hat man im Steuermantel zwar Halbeinkünfte, aber den persönlichen Steuersatz. Also Halbeinkünfteverfahren, persönlicher Steuersatz und nur 15% Teilfreistellung, während ich im ETF-Depot kein persönlichen Einkommensteuersatz habe, sondern nur den Abgeltungssteuersatz und ich habe 30% Teilfreistellung. Also bei der Einmalleistung mit Renteneintritt gibt es keinen großen Unterschied. Bei der lebenslangen Rente gibt es einen Unterschied. Da hat die Police steuerlich tatsächlich einen Vorteil, aber Nachteil ist wiederum das Kleingedruckte des Versicherers. Man ist dann an diesem Versicherer gebunden über Jahrzehnte hinweg, wenn man darauf spekuliert. Und die Versicherer kalkulieren die Lebenserwartung immer sehr konservativ. Das heißt, da muss man eher 95 Jahre älter werden, dass sich das rechnet. Also, und dann trägt man die ganze Zeit, man kann das Depot ja auch nicht mehr flexibel verfügen, so ganz. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wenn der Versicherer die Fondspalette definiert und dann in 5 Jahren sagt, ist es Fondspalette A, wird durch Fondspalette B abgelöst. Es gibt jetzt keine ETFs mehr, sondern noch aktiv verwaltete ETFs. Kann das tauschen und dann hängt man da drin. Also, lange Rede, kurz, es ist kompliziert und lang, aber ich würde davon eher abraten, Versicherungsmarkt.
Und die verkaufen sich ja auch ganz gerne gegenseitig und dann wird es immer komplexer. Also diese lange Zeit finde ich ein ganz, ganz erschreckender Faktor. Also man kauft die eine Versicherung der anderen Versicherung die Policen ab und wenn man dann ein Thema hat und versucht, das irgendwie nachzurecherchieren, wird es immer komplizierter. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ja, noch eine Frage. In deinem prognosefreien Investieren-Konzept, Rebalancing ist kein Thema, oder? Jetzt wollte ich Matthias, kommt von Matthias, ich wollte ihm Matthias jetzt, er wird
Ja.
es mitkriegen, dass wir die Frage beantworten.
Also es gibt ein paar Vorteile, ein paar Nachteile von Rebalancing. Haben es auch im Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Aber also ein Nachteil ist, Rebalancing, wenn man es aus dem Vermögen macht, gibt es ein Steuerereignis. Ja, ich jetzt sage, Aktienmärkte sind super gelaufen, ich verkaufe Aktien zugunsten von Zinsen, habe ich ein Steuereignis, muss Steuern bezahlen, habe also geringere Wiederanlagebetrag und dadurch auch einen etwas geringeren Zinseszinseffekt. Weiterer Nachteil ist, es ist aufwendiger und es verursacht Transaktionskosten. Vorteil ist natürlich vom Rebalancing, dass das Risiko so bleibt, wie man sich es am Anfang das vielleicht mal überlegt hat. Ne? Ich sagte, ich wollte, was eine 50-50-Anlagestrategie, dann habe ich die Hälfte Aktien, die Hälfte Zinspapiere. Dann weiß ich, bei so einer Portfolio-Mix habe ich so einen maximalen Drawdown von vielleicht 25%, ne? Weil ich weiß, die Aktienmärkte können sich mal halbieren. Mal vorausgesetzt, an den Zinsmärkten passiert nichts Schlimmes, da habe ich so ein 25% Kursrisiko oder Wertschwankungsrisiko drin. Und wenn ich das natürlich behalten möchte, dann muss ich immer wieder gucken, dass diese 50-50-Relation erhalten bleibt. Wenn ich nämlich nichts mache, dann wird nach 10 Jahren, haben sich die Aktienmärkte wahrscheinlich verdoppelt, die Zinsmärkte halt nicht. Die Zinsmärkte haben sich vielleicht um 30, 40% erhöht. Und dann habe ich nicht mehr eine 50-50-Quote, sondern irgendwann eine 70-30, 80-20-Quote und dann schwankt mein Portfolio immer mehr. Und das muss nicht schlimm sein. Im Gegenteil, ne? Mehr Aktienquote heißt ja auf lange Sicht auch höhere erwartete Rendite. Das heißt, wenn man da nicht rebalanced, würde man ja automatisch die Aktienquote erhöhen, was zu einer erhöhten Rendite führt, was ja gut ist für die Altersvorsorge.
Ja.
Außer, jetzt wieder das Thema, außer man möchte die Wertschwankungen so ein bisschen in Schach halten. Und das ist für mich das zentrale Argument des Rebalancings. Wertschwankungen in Schach halten.
Es gibt inzwischen ja auch ETFs, die das Rebalancing übernehmen. Wie bewertest du die? Also
Ja,
so,
Misch-ETF, ne, wo die Quote einfach vorgegeben ist.
ja.
Also muss man sich genauer angucken. Ich würde halt deswegen nicht mehr Geld ausgeben dafür, ne? Also für den ETF ist die Kostenbenchmark im Moment so maximal 0,2% Total Expense Ratio oder laufende Kosten pro Jahr. Und für einen Renten-ETF sind das ja eher so 5 Basispunkte. Und wenn jetzt so eine Mischung dann für 25 Basispunkte verkauft wird, würde ich sagen, dann mache ich es lieber selber. Aber es ist so ein bisschen Geschmackssache und wie man da herangehen will. Also man kann sich das selber zusammenstellen und sagen, ich habe hier Anleihen und Renten-ETF und fertig. Oder man kauft eine fertige Mischung, da muss man sich weniger drum kümmern. Kann man beides machen.
Ja, meiner Ansicht nach ist auch der Anleihenbereich noch einer der letzten Nischen, wo aktives Management mehr kann als ETFs oder mehr können, möglicherweise mehr kann als ETFs. Also alle, die sich so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, haben auch durchaus Chancen, gut performende aktive Anleihenfonds zu finden, die keine ETFs sind. Aber da muss man Bock drauf haben, also sich da wirklich ein bisschen mit zu befassen.
Ja, mein Veto wäre klar, lassen Sie Finger von aktivem Management auch bei Anleihen. Ich würde da immer sagen, okay, dann nimmt man halt einen Anleihen-ETF von Unternehmens- oder Unternehmens- und Staatsanleihen und fertig dann. Auf jeden Fall Kosten minimieren. Wenn man sagt aktiv, dann auch die mit minimalen Kosten wären. Immer mein Credo. Weil das ist das Einzige, was man sicher hat. Ne? Die Fondsmanager
Ja.
versprechen einem dann dies und jenes und sagen, ja gut, aber das ist ja nur ein Versprechen und eine Prognose. Und das kann eintreten, aber nicht. Aber wenn sie 1,5% Gebühren kassieren, die muss ich auf jeden Fall bezahlen.
Ja, auch ein guter Punkt. Das, was du gesagt hast über das Rebalancing, die Kosten zu hoch von diesen Vermögens-ETFs, das gilt dann auch für Robo-Advisor? Fragezeichen.
Ja, das gilt im Grunde 1:1 auch für Robo-Advisor. Ist immer ein Abwägen von Bequemlichkeit, also ja, und Rendite letztendlich und Kosten. Die Robo-Advisor verlangen ja Gebühren, 0,5%, 0,7%, die zusätzlich zu den ETF-Kosten da oben drauf kommen. Das heißt aber nicht, dass sie nachher 0,5% mehr Rendite machen. Eher das Gegenteil wird der Fall sein. Sodass mein Rat immer wäre, Robo-Advisor, also wer schon mal so weit ist, dass er sagt, okay, Wertpapiere ist richtig und ich weiß auch, wie viel im Aktienmarkt, da würde ich sagen, nimm einfach den Welt-ETF, fertig, dann brauchst du auch keinen Robo-Advisor mehr. Wenn man sich da nicht so weit reingegraben hat und sagt, ich will mich auch gar nicht selber darum kümmern, ich will auch kein Online-Depot, nix, alles, dann ist so ein Robo-Advisor natürlich eine relativ günstige, standardisierte Vermögensverwaltung, billiger, als wenn ich jetzt zur nächsten Geschäftsbank gehe, zur Targo, zur Deutschen Bank, zur Sparkasse und da eine Vermögensverwaltung beauftrage. Da ist so ein Robo-Advisor natürlich günstiger. Klar, aber sage ich mal, wer schon weiß, dass ETFs das Richtige ist, der kann dann auch den ETF selbst kaufen. Ist mein Credo.
Dann hätte Susanne ganz gerne ein paar Tipps für die Entnahme. Hast du da welche?
Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also tatsächlich bieten nur wenige Broker tatsächlich einen ETF-Entnahmeplan an, also den Sparplan rückwärts machen nicht so viele. Gut, muss man aber auch nicht haben. Man kann ja auch, und das ist so, wenn wir Rentnerinnen und Rentner beraten, kommen ja auch viele zu uns, dann ist es meistens so ein Mix an Bausteinen, die dann bedarfsgerecht sind. Also für manche ist es dann ganz gut zu sagen, wie passiert, weiß ich nicht. Meistens ist es jetzt kein ETF-Depot, was fällig wird, sondern es ist eine Auszahlung aus einer Lebensversicherung. Nehmen wir an, das sind 200.000 Euro. Dann kann man überlegen, wenn das der Bedarf ist, sich 30.000, 40.000 Euro in die gesetzliche Rente einzuzahlen, um Entgeltpunkte zu kaufen, weil die dann eben die lebenslange Rente sichern, wenn man das möchte, ne? Das ist jedenfalls besser, als die 30.000, 40.000 Euro einem privaten Versicherer zu geben. Das kann ein Baustein sein, wenn man so eine, wenn es einem wichtig ist, wirklich lebenslang noch eine Zusatzrente zu haben. Dann kann man typischerweise wollen viele für die nächsten 15 Jahre einfach eine gewisse Zusatzeinkommen haben und dazu eignet sich ein Auszahlplan. Jetzt kann man natürlich einen ETF-Auszahlplan nehmen, also aus Aktienfonds, das schwankt aber, das hat so ein paar Fallstricke, komme ich gleich noch drauf. Oder man sagt, ich nehme einfach die nächsten 5 bis 10 Jahre sicher und nehme einen sogenannten Bankauszahlplan. Da habe ich einen Zins, der ist bekannt und ich habe die Rate, die Auszahlrate ist auch bekannt. Und dann fährt man so ein bisschen auf Sicht und sagt, okay, ich habe hier ein paar Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung, da ein bisschen Geld rein, dann hier vielleicht ein bisschen Geld in so einen Bankauszahlplan. Der sichert mir, ohne irgendwie, dass ich nachts schlecht schlafen müsste, eine Zusatzrente für die nächsten 10 Jahre. Und das, was dann in 10 Jahren ist, das bleibt heute vielleicht am Aktienmarkt investiert. Lass das drin. Auf 10 Jahre sitzt ja wahrscheinlich auch im grünen Bereich. Und dann gucke ich da in 6, 7, 8 Jahren nochmal, was ich daraus mache. So, warum ETF-Entnahmeplan? Geht alles, kann man machen. Aber beim ETF-Entnahmeplan ist ja die Kunst so, wie viel nehme ich raus? Ne? Man könnte jetzt sagen, wenn die ETF 7,5% Rendite haben, kann ich auch 7,5% rausnehmen. Das läuft ja gut. Das Problem ist, sie haben im Mittel 7,5%. Und wenn sie die 7,5 nicht haben, die nächsten 5 Jahre, sondern die nächsten 5 Jahre auf der Stelle treten, dann habe ich so viel Substanz verbraucht, dass es eben nicht mehr reicht bis zum Lebensabend. Deswegen kann ich nicht 7,5% entnehmen. Und dann guckt man, ja, was geht denn dann? Und dann gibt es so eine klassische Regel, 4% soll funktionieren. Wurde in den 90er Jahren mal in den USA so vertreten. Aber dann kam die Nullzinsphase und hat man festgestellt, oh, auch 4% funktioniert nicht. Weil, wenn ich eine Phase starte, einen Auszahlplan, 4% starte, und kommt dann ein Crash und es bleibt mal, worst case, 10 Jahre lang die Erholung aus. Dann habe ich mein Kapital so weit runtergebrannt, dass das anschließend nicht mehr für weitere 10, 15 Jahre reicht. So, jetzt kommt man dann irgendwann hin, welche Rate soll es denn dann sein? Puh, schwierig. Also ich würde sagen, mit 3% dürfte man relativ gut fahren, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann schwierig. Und ich würde dann eben sagen, man kann auch 3 oder 4% mal nehmen, muss dann aber anpassen. Sobald man eine Dynamik reinbringt und sagt, ich nehme, wenn die Märkte mal schlecht laufen, eben nicht mehr 3% raus oder 4, sondern vielleicht nur 2% oder auch mal gar nichts, gewinnt man natürlich wieder viel mehr Flexibilität.
Da gibt es ein schönes, also eins meiner Favoriten an Büchern ist das von Martin Weber und seinen, wie heißen die nochmal, die Menschen, die bei ihm Doktor gemacht haben,
Ja,
Doktoranden.
und
Ja,
Habilitanten,
irgendwie die
genau.
unfassbar leichte Anlagestrategie, die nennen das die Campingplatz- oder Kreuzfahrtansatz. Also unabhängig davon, ob man Kreuzfahrten nicht mag oder mag, einfach, wenn die Aktienmärkte gut laufen, dann kann man die Kreuzfahrt buchen und wenn die Aktienmärkte schlecht laufen, geht es halt nur auf den Campingplatz.
Genau, so kann man es machen, ja.
Alexandra hat jetzt noch eine Frage. Was meinst du? Sie fühlt sich unwohl mit zu viel USA.
Ja, gibt es tatsächlich einige, die sich damit unwohl fühlen? Ich würde sagen, ja, also ich fühle mich auch ein bisschen unwohl mit zu viel USA. Kann ich persönlich total nachvollziehen, vom Bauchgefühl her. Ne? Ich meine, da ist jetzt so ein vielleicht heranwachsender Autokrat dran. Also das ist mit der Demokratie, der Pressefreiheit läuft es da nicht so gut gerade. Kann ich nachvollziehen, dass man sagt, vom Bauchgefühl her will ich nicht 70% USA haben. Also was sagen wir Verbrauchern dazu? Also Punkt 1 ist, im MSCI World hat man tatsächlich 70%. Man kann das ja schon reduzieren, indem man den All-Country-World-Index nimmt. Dann sind es nur noch 63%. Okay. Also mit Schwellenländer ist der USA-Anteil schon etwas geringer. Ist der USA-Anteil ein Problem? Ich würde sagen, also sicher wissen wir das nicht. Also Dass der US-Anteil mal hoch war oder gering war, das war normal, ne? Also wenn man sich das anguckt, die letzten Jahrzehnte hatten wir in den USA schon mal einen sehr hohen Anteil, dann einen geringeren Anteil, ist der japanische Aktienmarkt sehr gut gelaufen, hatte dann entsprechend einen hohen Anteil. Und die MSCI World Rendite reflektiert das alles schon. Also die 7,5% nominal seit 1970, da ist mal eine starke Phase der USA drin, dann eine schwache Phase, da war eine sehr starke Phase Japan drin, eine sehr schwache Phase Japan da drin. Und das ist alles da schon gemittelt und steckt da drin. Und das konnte man mit aktivem Management nicht schlagen. Ja, daran sind die ganzen Fondsprofis ja gescheitert seit Jahrzehnten, das zu schlagen. Deswegen kann das nicht so schlecht sein, trotzdem diesen marktkapitalisierungsgewichteten Ansatz zu verfolgen, der in allen Indizes ja drin ist. So, wenn man sagt, okay, ich will aber reduzieren. Dann kann man das. Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Neben dieser Marktkapitalisierungsmethode gibt es die BIP-Methode, also Gewichtung nach Bruttoinlandsprodukt. Da sagt man dann, ich nehme den amerikanischen Aktienmarkt, gewichte den aber nicht nach dem Marktanteil der amerikanischen Aktien am Marktanteil aller weltweiten Aktien, sondern nach dem Anteil des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts am weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Das kann man auch machen, das ist die BIP-Gewichtungsmethode. Wenn man das anstrebt, und dann würde ich sagen, okay, dann kann man entweder ein Ex-USA-ETF dazu nehmen, also einen weltweiten Index nehmen, Ex-USA, und dann teilt man das auf und nimmt da beispielsweise 60-70% den normalen Index und dann nochmal 30% ohne USA, da hat man die USA aktiv heruntergewichtet ein Stück weit. Mhm. Kann man machen. Oder man nimmt einen ETF weltweit und ergänzt nochmal 10% USA und 20% Emerging Markets. Dann kann man das auch ein bisschen heruntergewichten. Wird das eine bessere Rendite haben in den nächsten Jahren? Weiß ich nicht. Weiß auch sonst keiner. Ne? Nee. Also kann niemand sagen. Aber es reduziert ein Stück weit das politische Risiko und es reduziert ein Stück weit auch das Währungsrisiko, weil natürlich mit 63% USA auch ganz viel Dollarraum drin ist.
Und da gibt es auch eine Frage zu, bitte nicht die Entscheidung anhand der vergangenen Performance treffen, also nicht den MSCI World über den MSCI World All Country legen, weil logischerweise die USA sind so gut gelaufen, deswegen haben wir ja diese Bauchgefühle da, also diese Bedenken, und dann ist logisch, dass in der Vergangenheit das breit gestreutere schlechter abgeschnitten hat, also das ist wichtig da zu unterscheiden, der Blick zurück ist nicht der Blick nach vorne.
Ja, also ich würde immer da, wo wir wirklich im Nebel rumstochern, würde ich es pragmatisch angehen und sagen, gut, wenn du dich wohlfühlst mit dann 50% USA, dann setzt das so um. Wenn du sagst, ach, ich weiß nicht, wenn man eh nicht sicher weiß, was jetzt besser ist, dann nehme ich halt den ACWI und fertig, dann würde ich den nehmen. Ist auch in Ordnung. Entscheidend ist wirklich das langfristige Kaufen und Liegen lassen. Dann kommt man an die guten Renditen der Aktienmärkte ran.
Vielen Dank dafür. Wer mehr von Nils möchte, er hat ein Buch geschrieben, das, ich finde es hervorragend für genau das, worüber wir heute gesprochen haben und noch viel, viel mehr, kann ich nur empfehlen. Und das war auch der Grund, warum wir heute hier miteinander reden. Und wer noch mehr wissen möchte, das ist jetzt nun etwas oldschool, ein Buch zu lesen, aber wer noch mehr wissen möchte, hat da auch noch mehr Gelegenheiten dazu. Einmal am Mittwoch, gell, war das?
Ja, Mittwoch, 18 Uhr.
Bei, wie kann man das finden?
Auf unserer Internetseite, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Online-Seminare, und da gibt es in 5 Schritten zum ETF am Mittwoch 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Ein paar Plätze haben wir noch frei.
Ja, ich werde auch einen Link mitschicken mit der Mail, mit dem Link zu der Aufzeichnung. Da gab es auch etliche Fragen zu, ja, es gibt wieder eine Aufzeichnung. Und ich schicke eine Mail raus mit dem Link zur Aufzeichnung, mit dem Link zu der Session am Mittwoch von dir. Und heute Abend gibt es auch eine Gelegenheit. Da ist nämlich Nils zu Gast im einzigen Buchclub, Finanzbuchclub, nicht der einzige Buchclub, der einzige Finanzbuchclub. Und alle, die jetzt hier schon länger bei Börse at Home dabei sind, können sich vielleicht an Fabienne erinnern. Da trefft ihr dann auch Fabienne wieder, denn sie hat das gegründet. Und wer da teilnehmen möchte, heute 18 Uhr sprechen wir so ein bisschen anders über ein ganz ähnliches Thema, über sein Buch und was da noch so drin steckt. Wer da teilnehmen möchte, bitte einfach mir eine Mail schicken, also eine Antwort auf die Einladung. Und dann schicke ich einen Link zur Anmeldung mit. Ja, ich gucke jetzt nochmal. Vielen Dank. Ich
habe den Anmeldelink gerade in den Q&A-Bereich gepostet. Da kann man sich dann anmelden am Mittwoch.
Super. Danke. So, ich gucke mal. Ja. Nee, das war's. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich habe auch was gelernt. Super.
Sehr gerne. Freut mich. Danke für die Einladung. Wir beide sehen uns ja heute Abend schon wieder.
Wir sehen uns heute Abend schon wieder. Allen, die hier dabei waren, wenn wir uns nicht mehr sehen, viel Erfolg.
Ciao.